Was ich Ihnen heute vorführen möchte, ist eine, also ich habe das noch nicht geschafft, die Antworten auf die verschiedenen Einwürfe und Darstellungen und Ergänzungswünsche auszuformulieren. Deswegen biete ich Ihnen heute etwas, was sich aus Gelegenheit meiner Vorbereitung für die lange Nacht der Philosophie ergeben hat, nämlich eine andere Rekonstruktion der Genese der radikalen Philosophie. Natürlich kann man sagen, dass das eine fiktive oder imaginäre Rekonstruktion ist, denn ich habe nicht, als ich das Buch Radikale Philosophie verfasst habe, mich mit diesen Gedanken explizit abgegeben, die ich jetzt vorstellen möchte. Aber ich denke, das ist eine durchaus plausible Rekonstruktion der Überlegungen, die mich dazu dann veranlasst haben, die Überlegungen anzustellen, die dann wirklich in die Konstruktion des Buches und der These von der radikalen Philosophie eingeflossen sind. Deswegen denke ich, ist es hier von Interesse. Es geht um die Interpretation der zentralen These des sozusagen reifen, international bekannt gewordenen französischen Philosophen Louis Althusser in den 60er und vor allen Dingen in den Mitt-70er Jahren, als ich ihn auch persönlich kennengelernt habe. Wir haben dann vor allem über die portugiesische Revolution miteinander diskutiert, nicht so sehr über Philosophie. Und diese These ist, Philosophie ist Klassenkampf in der Theorie. Kann man natürlich sagen, dass das eine völlig langweilige These ist, denn wer redet heute schon noch von Klassenkampf? Und in der Tat, wenn man, es gibt ja die berühmte Aussage von Mao Zedong, niemals den Klassenkampf vergessen, aber Mao Zedong ist eben auch von gestern. Ich denke aber, wenn man diese These als philosophische These ernst nimmt, dann wird es durchaus interessant. Denn da steckt mehr dahinter, als gewissermaßen auf den ersten Blick sich darstellt. Insbesondere, denke ich, steckt dahinter eben nicht der Gedanke, Philosophie ist Klassenkampf, Punkt, Schluss, aus. Das heißt, nicht der Gedanke, eigentlich müsste man, statt Philosophie zu betreiben, Klassenkampf betreiben. Also es ist keine reduktionistische These, sondern es ist eine philosophische These. Und als solche will ich versuchen, sie hier zu entziffern. Das ist zunächst einmal die Aufforderung, die Frage nach einer philosophischen These als solche überhaupt zu stellen. Da gibt es natürlich gleich ein Problem mit dem Ist. In der These zentral, wie in deutschen Sätzen öfter, ist der Ausdruck Ist zu finden. Und wie wir als Philosophen ja wissen, ist dieses Ist mit allerlei Tücken behaftet. Und das beginnt darin mit, dass ich jetzt dieses Ist mit einem Ausrufungszeichen versehen habe. Das steht so nicht bei Althusser. Aber wenn man eine These formuliert, dann kann man das im Unterschied zu einer bloßen Aussage eben mit einem Ausrufungszeichen markieren. Es ist irgendwie wichtig, dass das so ist. Ausrufungszeichen deswegen. Kein Imperativ, kein Sollsatz, aber ein irgendwie wichtiger Satz. Und dann steckt da natürlich noch etwas anderes dahinter. Dieses Ist, seit Aristoteles spätestens, aber eigentlich schon, wenn man ihn sorgfältig liest, seit Platon in den Dialogen, ist der Ausgangspunkt der philosophischen Überlegungen zur Ontologie. Also die Zuspitzung der Philosophie, insbesondere als allgemeinster Philosophie, ist dann schon bei Platon und bei Aristoteles zur Ontologie geworden. Also Philosophie ist irgendwie die Lehre vom Seienden als vom Sein des Seienden. So ist das formuliert worden. Und wenn Sie sich klar machen wollen, wie kompliziert dieser Sachverhalt ist, dann verweise ich Sie auf einen ziemlich abenteuerlichen und auch so nicht wirklich richtigen Befund, der sich bei Martin Heidegger findet, nämlich, dass das Unglück der abendländischen Metaphysik daran zum ersten Mal deutlich wird, dass Cicero das Seiende, Toeon oder Toon, mit Res, die Sache, übersetzt habe. Da steckt natürlich was Wahres dahinter, nämlich, dass das Griechische, das hat Heidegger durchaus mit Recht betont, das Verb einai eben in den Kategorien der griechischen Grammatik behandelt und das Prinzip Präsenz, ne, on oder eon, ist präsentisch. Das heißt, es konnotiert Dauer, Gegenwart, ja, das sind die beiden zentralen präsentischen Gesichtspunkte. Das heißt, es ist mehr als einfach nur die Copula, also einfach nur die Verbindung zwischen einem Subjekt und einem Prädikat, die also eine Aussage als solche strukturiert. Das würde ich jetzt nicht mit dem Ausrufungszeichen wiedergeben, aber das ist eins der großen Probleme der abendländischen Metaphysik, das Problem des Sinns von Sein. Wie ist überhaupt Sein zu fassen? Was bedeutet es, wenn ich von etwas sage, es ist so oder es existiert und so weiter und so fort? Sie wissen, dass da viele philosophische Fallstricke lauern und dass im Grunde erst, um das mal so paradox zu formulieren, in der arabischen Hochscholastik, das einigermaßen aussortiert wurde und dann entsprechend in die europäische, in die westeuropäische Hochscholastik übernommen worden ist, nämlich mit der Unterscheidung zwischen der Analogie des Seins, also den vielfältigen Bedeutungen, die Aristoteles schon unterscheidet, von denen Aristoteles behauptet, dass sie sich alle auf die höchste, nämlich die präsentische, beziehen, und der Univozität des Seienden, das heißt der These, dass es so etwas wie eine Kernbedeutung, eine gemeinsame Kernbedeutung all dieser unterschiedlichen Bedeutungen von Seienden gibt. Spätestens seit Wittgenstein wissen wir aber, dass die Einheit eines Ausdrucks nicht diese Struktur haben muss. Also die Alternative, entweder Analogie, also Beziehung auf ein Höchstes, oder Univozität, also gemeinsamer Kern aller Bedeutungen, das ist so, sind zwei sogar eher seltene Spezialfälle. Sondern das Übliche ist, dass in einem Bedeutungsfeld vielfältige Querverbindungen existieren und nicht eine gemeinsame Bedeutung, aber auch nicht eine höchste Bedeutung identifiziert werden können. Wittgenstein nennt das Familienähnlichkeit. Aber Familienähnlichkeit ist eben ein sehr vager Begriff. Das kann die unterschiedlichsten Strukturen, die man noch analysieren muss, in sich bergen. Warum erzähle ich das? Um Ihnen klarzumachen, dass das ist in dieser philosophischen These, Philosophie ist Klassenkampf in der Theorie, keineswegs von vornherein selbst evident und klar ist. Was kann hier gemeint sein? Und ich denke, man kann hier mindestens drei Bedeutungen identifizieren. Erstens, es gehört zum Klassenkampf in der Theorie. Philosophieren und Philosophie sind sozusagen selber Bestandteile des Klassenkampfs in der Theorie. Zweitens, es vollzieht, also die Philosophie vollzieht den Klassenkampf in der Theorie. Und drittens, Philosophie richtig verstanden, das heißt, wenn man versteht, was nicht nur oberflächlich passiert, sondern was eigentlich im Kern dahinter steht, ist Klassenkampf in der Theorie. Also diese drei Bedeutungen, denke ich, kann man hier spontan unterscheiden. Und das macht aus meiner Sicht den Versuch, sozusagen den Status der Philosophie oder des Philosophierens ontologisch zu fassen, sozusagen a limine, um nicht zu sagen a priori, verdächtig. Denn wenn etwas mindestens drei Bedeutungen hat, dann zu sagen, wir bauen daraus eine allgemeine Lehre, ist ein bisschen schwierig. Denn die Ontologie müsste sich dann sozusagen entscheiden, welche dieser drei Bedeutungen sie zugrunde legt. Oder sie müsste zwischen diesen drei Bedeutungen sowas wie ein gemeinsames Band konstruieren. Beides ist schwierig. Und beides wird in der Ontologie nicht als Aufgabe, typischerweise jedenfalls, nicht als Aufgabe anerkannt. Es wird davon ausgegangen, ist doch klar, wir alle reden von Ist, deswegen haben wir einen Begriff des Seienden, was ja schon schwierig ist. Und dieser Begriff muss eine gemeinsame Bedeutung haben. Das ist aber eine Annahme, die durch nichts als Grund gerechtfertigt ist. Also von da aus sehen Sie, wenn man, das ist ja eine sprachanalytische Überlegung, was ich hier angestellt habe, wenn man sich das Ist genauer anguckt, dann wird das mit der Ontologie schwierig. Ich sage jetzt nicht, damit ist die Ontologie widerlegt, das wäre ein bisschen schnell geschossen. Aber dass hier dann die Ontologie gewissermaßen früher aufstehen muss, um sich als solche zu rechtfertigen, als philosophische Disziplin oder Fragestellung, das scheint mir klar zu sein. Man kann jetzt sagen, ich hatte jetzt den Unterschied gemacht, eben en passant, zwischen einer Aussage und einer These. Also, ich glaube, wenn ich sage, der Computer steht auf dem Podest, ist ein klarer Fall einer Aussage. Wenn jemand sagt, das ist aber eine These, dann hätte ich Schwierigkeiten, dafür einen adäquaten Kontext zu konstruieren. Aber ich meine, wenn wir ein Spiel spielen, wo verstecken wir den Computer und wer findet ihn als Ersten? In diesem Spiel mag es ein Spielzug sein und einen solchen Spielzug kann man dann eine These nennen. Aber es ist schon ein bisschen schwierig. Das heißt, damit eine Aussage eine These wird, bedarf es eines spezifischen Kontextes von Praktiken und Vollzügen. Nur in einem Kontext, wo eine These sozusagen ein eingeführter Spielzug ist im Sprachspiel, kann man dann von Thesen reden. Und die Frage ist natürlich, in welchem Sprachspiel bewegen wir uns denn da? Und hier wird es, glaube ich, zirkulär. Im Sprachspiel der Philosophie oder des Philosophierens. Thesen sind immer philosophische Thesen für die Philosophen. Wobei wir natürlich wissen, dass es zum Beispiel auch juristische Thesen gibt. Die These, dass das Urteil falsch ist oder das Urteil richtig ist, und dann kann man darüber streiten. Das ist sozusagen Gegenstand eines Streites, der kein philosophischer Streit ist. Und es gibt, denke ich, zum Beispiel auch Martin Luthers Jubiläum, werden wir ja demnächst hier in Deutschland feiern, theologische Thesen. Und ich glaube, es ist wichtig, sich klarzumachen, dass philosophische Thesen, um das ganz platt zu formulieren, weder juristische noch theologische Thesen sind. Aber was sind sie dann? Und ich würde behaupten, sie sind so etwas wie Versprechungen, will ich mich philosophisch, sozusagen philosophiehistorisch vergewissern. Die Sophisten, wenn die aufgetreten sind, haben die ein Epangelma, eine Ankündigung und ein Versprechen formuliert. Also wenn man zu mir kommt, wird man beredt. Wenn man zu mir kommt, wird man klug und so weiter. Diese Art von These, was für eine Bedeutung die Aussage dann in der Praxis des Philosophierens und der dadurch ermöglichten Praxis hat, das ist die These. Also die Philosophie tätigt nicht irgendwelche Aussagen und behauptet, sie sei wahr, das tut sie auch, aber indem sie das tut, stellt sie eben Thesen auf. Und Thesen, wäre jetzt meine Interpretation, sind immer relevant für eine Praxis. Also wenn ich die Thesen von Luther, die er da an die, vermutlich nicht an die Kirchentür genagelt hat, weil dazu waren es ein bisschen viele, wenn ich die ernst nehme, dann ändere ich meine Praxis des christlichen Glaubensvollzuges. Und wenn ich die philosophischen Thesen ernst nehme, und ich glaube, das ist das Aufregende an ihnen, dann ändere ich die Art und Weise, zumindest wie ich mich zu meinem Leben verhalte, wenn nicht sogar die Art und Weise, wie ich lebe. Das heißt, eine philosophische These, wäre jetzt sozusagen meine Überlegung, ist immer mehr als bloß die Aussage und bezieht sich immer auf eine Praxis. Und die Praxis, die hier jetzt, glaube ich, der Kandidat ist oder die Kandidatin, ist die Praxis der Lebensführung. Ja, ich habe Ihnen jetzt hier aufgeschrieben Aussage und Frage. Jede Aussage ist natürlich die Antwort auf eine Frage. Na? Wo steht der Computer? Hier auf dem Podest. Das ist soweit harmlos. Und man kann in der Tat zu jeder Aussage die entsprechende Frage konstruieren. Und ich glaube, man kann auch die Spezifik der These auf eine Frage beziehen. Ich kenne das sozusagen bei mir aus der Kindheit als die Frage, was schaldert? Also, was bedeutet das? Was soll das? Ne, wenn jemand irgendwie sagt, das ist so, dann gibt es die Rückfrage, was schaldert? Also, was ist der Fall, was ist zu tun, wenn diese These richtig oder wahr ist. Also in dem Sinne geht eben die Wahrheit einer These weit über die Wahrheit der in ihr enthaltenen Aussage hinaus. Ich habe Ihnen, das ist jetzt nur sozusagen philosophiehistorisch-technisch relevant, Subsumption und Neustik auf die Folie geschrieben, also die klare Unterscheidung zwischen der Aussage und der Behauptung, die findet sich schon bei Frege, wobei die Subsumption sich eben auf die Aussagen bezieht, woraus dann wieder was für die Praxis des Behaupten folgt, aber in dem logischen Prozess spielt eben keine Behauptung die Rolle, sondern Aussagen. Und Ronald M. Hare hat in den Anfang der 50er Jahre in The Language of Morals diese fregische Entdeckung verallgemeinert und insbesondere auf imperative Werturteilssätze und ähnliche Dinge bezogen. Ich habe jetzt den zusätzlichen Schritt gemacht und das auf philosophische Thesen bezogen. Also Aussagen, die jetzt erstmal oder Sätze, die die Form von Aussagen haben, die aber benutzt werden, um eine philosophische These zu machen, haben eben zwei Elemente. Das eine Element ist die enthaltene Aussage. Ne? Klassenkampf, Philosophie ist Klassenkampf in der Theorie. Und das andere und viel interessantere Element ist die damit verbundene, wie Herr das nennt, Neustik. Also die Art, Neustik heißt sowas wie Winkvollzug, ne, die Art von Wink, die Art von Aufforderung, die ich mit dieser Aussage tätige. Und ich denke, es ist ganz klar, der Kontext von Thesen, ich hatte Ihnen Beispiele genannt, außer den philosophischen, nämlich die theologische und die juristische, es gibt natürlich auch die politische These, ist immer eine Deliberation, also eine Beratung darüber, was zu tun ist. Und es kann auch ein Disput sein, ne? Also dann ist es eben eine Beratung darüber, was akademisch zu vertreten ist. Aber es ist auch mehr als die bloße Aussagenwahrheit. Und insofern, sowohl in der Deliberation als auch im Disput, geht es immer um einen Kampf. Und es geht auch immer in einem sehr grundlegenden Sinne um eine Politik, nämlich um eine Wahrheitspolitik. Theologie und Philosophie sind insofern nicht zufällig Orte, in denen Thesen eine zentrale, oder Felder, in denen Thesen eine zentrale Rolle spielen. Ich habe jetzt Ihnen dazu geschrieben, es gibt dann eine Spannung zwischen Wahrheitspolitik, das heißt des Eingreifens in diese Kämpfe mit dem Ziel, eine bestimmte These als Wahrheit zu vertreten, wie das Badiou, Rancière, Balibar, habe ich mich bei Balibar verschrieben, und auch ich in meinem Buch Radikale Philosophie vertreten habe. Und andererseits der Zetetico, das heißt der Kunst des Suchens, wie man sozusagen in einem argumentativen Feld plausible Antworten findet. Wie das Chaim Pirelmann, Ilmar Tamelow und ich in einem kleinen Text auch mal in den 70er Jahren vertreten hat. Wobei natürlich die Frage ist, Wahrheitspolitik geht gewissermaßen immer von positional vor. Ich beziehe eine Position und vertrete sie thetisch als Wahrheit. Die zetetische, also suchende Herangehensweise ist aber genauso möglich. Und man kann nicht sagen, man muss immer die thetische Haltung einnehmen, man kann auch die zetetische Haltung einnehmen und skeptisch erst einmal Revue passieren lassen, was gibt es denn hier an Thesen, wie kann ich mich darauf beziehen, was muss ich für zusätzliche Fragen untersuchen, um das irgendwie sortieren oder gar entscheiden zu können. Also das ist mir, glaube ich, ganz wichtig, dass die zetetische Herangehensweise, die sozusagen keine starke Tradition hat, die starke Tradition in der Philosophie ist die thetische Tradition, dass aber auch die zetetische Tradition, die nicht gleichzusetzen ist mit der jedenfalls üblichen Skepsis, die einfach sagt, ist doch alles Quatsch, kommt doch nichts bei raus. Sondern die zetetische Herangehensweise lässt sich auf die Fragen ein, aber nimmt nicht sofort Stellung, sondern versucht erst einmal mit einer untersuchenden Haltung herauszufinden, sozusagen, was in diesem Feld denn los ist, worum es geht, was die Argumente sind, was unter Umständen auch die Kämpfe sind, die hinter diesen Argumenten stehen. Jetzt gibt es, ich habe jetzt, Sie sehen mich an den Wörtern abgearbeitet, ist Philosophie, und jetzt kommen wir zum Klassenkampf. Da gibt es erstmal die Beobachtung, linguistische, das deutsche Klassenkampf wird recht unterschiedlich übersetzt. Also ich habe im Englischen ist es üblich, es als Class Struggle zu übersetzen, im Französischen als Lutte des Classes. Ich habe aber auch gefunden Lutte de Classe mit S hinten und Lutte de Classe ohne S hinten. Gibt alles dreis in Texten. Das kann man so im Deutschen abbilden, diese unterschiedlichen Übersetzungen, als Kampf als Klasse. Eine Klasse kämpft aufgrund ihrer Eigenschaften als Klasse in bestimmter Weise und für bestimmte Interessen. Kampf der Klassen, es gibt mehrere Klassen, die kämpfen miteinander. Und Kampf von Klassen, da gibt es unbestimmte mehrere. Bei Kampf der Klassen haben wir es mit bestimmten mehreren zu tun. Und angesichts dieses Befundes, denke ich, kann die These eigentlich nicht so interpretiert werden, dass wir hier es mit Klassenreduktionismus zu tun haben. Das heißt, mit der These, alles, was wirklich ist, ist eine Klassenwirklichkeit. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir in den 70er Jahren, nachdem wir überhaupt mal erst die Klassen entdeckt hatten, so eine gewisse Tendenz hatten, alles für eine Klassenwirklichkeit zu halten. Also der Klassenreduktionismus war da schon virulent und auch durchaus produktiv, weil es stellte sich dann heraus, dass etwa in einem Streik das tatsächlich auch um Klassenkampf geht. Und auch in politischen Auseinandersetzungen die Dimension des Klassenkampfs sich, wenn man etwas sozusagen bohrt und kratzt, durchaus immer wieder finden lässt. Von dieser richtigen Beobachtung zu der Beobachtung alles oder zu der These, alles ist irgendwie klassenmäßig. Das ist allerdings ein Schritt, den man dann besser nicht gehen sollte. Dasselbe gilt für den Begriff Kampfismus. Ich kenne den von Urs Lindner, der ja hier auch noch auftreten wird. Ich weiß nicht, ob der sonst auch noch benutzt wird. Da steckt das Problem da drin, dass sicherlich die Konflikte und die Kämpfe etwas sind, was, sagen wir, im üblichen Diskurs gerne runtergespielt, wenn nicht sogar verschwiegen wird. Aber von dort aus zur Gegenthese überzugehen, alles ist Kampf, ist unterkomplex. Es gibt tatsächlich auch Synergien. Es gibt tatsächlich auch Übereinstimmung. Und natürlich kann man sagen, Synergie ist gewissermaßen ein Grenzfall von Kampf. Und Übereinstimmung ist ein Grenzfall von Kampf. Aber dann wird der Begriff des Kampfes jedes intelligiblen Inhaltes entleert. Das heißt, man wird sich klar machen müssen, dass im gesellschaftlichen Reproduktionsprozess, in politischen Auseinandersetzungen, es eben nicht nur, das ist für Philosophie natürlich ganz wichtig, Kampf gibt. So, das ist eine gewisse nietzscheanische Rhetorik neigt dazu, das so zu sehen, sondern tatsächlich auch Gemeinsamkeiten, Übereinstimmungen, identische Perspektiven und so weiter und so fort. Was natürlich heißt, dass man die Konfliktsoziologie nicht uneingeschränkt als Metaphilosophie akzeptieren sollte. Damit bin ich dann gleich bei zwei Beispielen, nämlich Ludwig Gumplowitsch, der genau das sozusagen alle gesellschaftlichen Beziehungen sind Konflikt zur zentralen These gemacht hat, und Lester Ward, amerikanischer Konfliktsoziologe. Es geht immer um die Kämpfe zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen Kräften, die die Zivilisation oder die Kultur als solche hervorgebracht haben. Das heißt, so sehr wir davon ausgehen müssen, dass in unseren Gesellschaften Herrschaftsverhältnisse tiefgreifend verankert sind und wirken und von dort aus Widerstand in der Tat ein erster Schritt eigenständigen Denkens sein muss und sich Subjekte erst in diesen Widerständen konstituieren, also insofern Konflikte tatsächlich von grundlegender Bedeutung sind, würde eine solche Konfliktorientierung wirklich daran hindern, Befreiung zu denken. Weil da geht es dann immer nur, wer schlägt wen, und dann haben die einen gewonnen und dann haben die anderen gewonnen. Aber Befreiung, kann man dann höchstens sagen, der jeweilige Sieger hat sich befreit. Aber Er bleibt in dieses, in diesen Prozess des ewigen Kampfes, der ewigen Wiederkehr. Also ich benutze mit Absicht hier die nietzscheanischen Begriffe, eingebunden, und von wirklicher Befreiung kann keine Rede sein. Von da aus ist es wichtig, an die Frage des Klassenkampfes und das Verhältnis von Klassenkampf und Befreiung nicht kampfistisch ranzugehen, weil im Kampfismus verschwindet jede Perspektive auf Befreiung. Wobei die Schwierigkeit natürlich darin liegt, dass wir inzwischen vielfältige, differenzierte Erfahrungen mit nicht nur sozusagen Klassenkampf im Modus, wie Marx das beschreibt, im Kapital des Köpfezusammensteckens haben. Klassenkampf alleine, das geht nicht, sondern da muss man schon die Köpfe zusammenstecken. Da müssen schon mehrere Leute sich finden und einen solchen Klassenkampf führen. Aber inzwischen haben wir eben schon entwickelte Beispiele organisierten Klassenkampfs in Gewerkschaften und Genossenschaften, in Parteien. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie in einem solchen Befreiungskampf die eigene Praxis, die eigene Subjektkonstitution und die eigene Freiheit auch verwirklicht werden kann. Althusser hat das in einer späten Schrift in Begriffen formuliert, die ich dann in Anspielung an Luther als Freiheit eines Kommunisten beschrieben habe. Ich denke, darin stecken immer noch ungelöste und auch zum Teil undurchdachte Probleme. Wenn Befreiungskampf eben wirklich Befreiungskampf sein soll und nicht nur Kampf gegen die andere Klasse, sodass man sie eines Tages schlägt und hat man gewonnen, sondern tatsächlich einen Befreiungskampf zu vollziehen, dann stellt sich die Frage nach der Freiheit der Subjekte in diesem Kampf. Also man kann natürlich sagen, gibt Disziplin. Wenn gestreikt wird, gehe ich nicht arbeiten. Jedenfalls, wenn ich mit dem Streik halbwegs einverstanden bin. Wenn ich den Streik für kriminell halte, dann gehe ich arbeiten. Aber dann habe ich natürlich einen Konflikt mit meiner Gewerkschaft. Also es gibt hier Abwägungen. Und natürlich gibt es auch, wenn die Partei beschlossen hat, sich an einer Wahl zu beteiligen, und ich halte das für falsch, auch das muss ich überlegen, wie ich dann agiere. Und es gibt natürlich noch viel schwierigere Fälle, die ich jetzt hier nicht alle ausbreiten will, aber es ist immer, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, Disziplin, also gemeinsames Ausführen von Beschlüssen, auch wenn man dagegen war, an Freiheit gebunden. Und leider hat es in der Geschichte der kommunistischen Bewegung, beginnend mit dem Fraktionierungsverbot in der bolschewistischen Partei der Sowjetunion, eine Praxis gegeben, die diese Freiheit überhaupt nicht mehr akzeptiert hat, so bis hin zu auch perversen Praktiken, dass man diejenigen, die gegen einen Beschluss waren, dann damit beauftragt hat, ihn auszuführen. Was in mehrerer Hinsicht pervers ist. Es ist ineffizient und es vergewaltigt diese Leute. Also Leute, die also akzeptiert hätten, die Partei macht das jetzt, nachdem ich mich argumentativ nicht durchsetzen konnte, die sozusagen zu den Protagonisten der Ausführung zu machen, das ist schon eine Einübung von Unfreiheit. Und ich denke, das hat auch in der wirklichen Geschichte durchaus eine gewichtige Rolle gespielt. Also von da aus sind diese Fragen, die ich hier jetzt nur skizzenhaft aufrufe, von zentraler Bedeutung. Und die muss man mitdenken, wenn man hier von Klassenkampf redet. Sonst kann man die philosophische These, Philosophie ist Klassenkampf in der Theorie, gar nicht erst anfangen zu verstehen. Wobei dazu gehört auch, nicht nur, ich habe jetzt die Parteipolitik angesprochen, was sicherlich wichtig war und den späten Alters ja auch sehr beschäftigt hat. Dazu gehört aber auch die geradezu Unerschöpflichkeit der gewerkschaftlichen Kämpfe. Es gibt immer wieder neue Formen der Auseinandersetzung zwischen Lohnarbeit und Kapital. Und das ist der Kern der gewerkschaftlichen Kämpfe. Und hier sind auch immer wieder neue Antworten zu finden. Das kann man sich auch nicht ein für alle Mal fertig ausdenken, wie man mit Taktiken der Prekarisierung, mit Taktiken der Überausbeutung, mit Taktiken der Bestechung, die es auch gibt, umgehen kann und soll, sondern das muss immer wieder neu historisch von den Subjekten herausgefunden werden. Hier gibt es auch, glaube ich, keine allgemeine Theorie. Und Ähnliches gilt für die Genossenschaftsbildung, was ich hier absichtlich nochmal betonen wollte, weil das in allen Krisenphasen der kapitalistischen Produktionsweise ein Mittel ist, um, sagen wir mal, die Kriseneffekte abzuwehren, zu mildern, durchzustehen. Ich habe das gerade jetzt in der coolen Wampe in Gestalt eines Theaterprojekts der Sophienseele, das jetzt die letzten Tage dort aufgeführt wurde, mitbekommen. Die haben eben daran erinnert, dass es jetzt in Griechenland ganz viele Selbsthilfeinitiativen gibt. Völlig klar, Griechenland ist in einer tiefen kapitalistischen Krise, die durch eine falsche Politik, die Griechenland aufgezwungen wird, auch noch verschärft wird. Und die Menschen organisieren sich dagegen. Und in der Tat, man kann in einer Gesellschaft, die so korrupt ist, dass die Reichen praktisch keine Steuern zahlen und deswegen die Steuern alle über die Mehrwertsteuer reinkommen müssen, praktisch, das ist etwas vereinfacht, aber nur etwas, kann man sich durch eine Austauschwirtschaft mindestens der Mehrwertsteuer entziehen und außerdem noch, sagen wir mal, brachliegende Arbeitskraft für zum gemeinsamen Nutzen einsetzen. Das sind zwei durchaus relevante Effekte. Ja, und insofern ist das auch bedeutungsvoll. Und auch wenn die Menschen dabei die Erfahrung machen, wir können zusammen was tun, dann hat das auch eine weitere gesellschaftspolitische Bedeutung. Ja, also mir liegt es ganz fern, zu sagen, das ist irgendwie Unsinn oder sowas. Nur was dann in diesem Theaterstück damit verbunden wurde, das ist jetzt die Perspektive der Befreiung. Wir steigen jetzt alle aus unserem komplizierten kapitalistischen Gesellschaftssystem und ziehen uns in Strukturen der Selbsthilfe und alternative Projekte zurück. Das ist eine Illusion. Und es ist eben nicht zufällig so, dass in Krisensituationen das auftritt. Letztes prominentes Auftreten war Argentinien, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jetzt ist es in Griechenland. Und das sollte man ernst nehmen, unterstützen, solidarisch damit sein und so weiter. Aber zu glauben, dass das schon eine Politik der Befreiung sei, das ist ein, glaube ich, historisch gut belegter Fehler. Was jetzt nicht die Frage beantwortet, und wie macht man es dann? Also, dass Parlamentsparteien hier ein sehr begrenztes Instrument sind, wird uns gerade in Griechenland vorgeführt. Also wenn ich mich sozusagen solidarisch hinter die Entscheidungen der Mehrheit von Syriza stelle, liegt das nicht daran, dass ich das sozusagen für den Weg zur revolutionären Transformation halte, sondern es liegt daran, dass ich denke, für eine demokratische politische Partei im Parlament und eine entsprechende Regierung gibt es leider keine andere Alternative als gewissermaßen das aufgezwungene mit so viel Widerstand, wie man da reinmischen kann, umzusetzen. Aber das ist natürlich eine sehr defensive These. Es ist nicht die These, dass das gewissermaßen der Weg zur Transformation sei. Sondern es ist eine Ebene der Defensive. Wenn man in den Staatsapparat hineingewählt worden ist, und das war ja ein politischer Erfolg, dann muss man das auch nutzen. Kann man nicht sagen, jetzt haben wir die Faxen dicke, jetzt sind die Bedingungen zu schlecht, jetzt werfen wir die Brocken nieder und dann sollen die korrupten Konservativen den Staat wieder schmeißen. Das ist keine Option. Und das ist auch ein Unterschied. Also ob die korrupten Konservativen die Regierung stellen oder eine Partei, die immer wieder darum ringt, wie weit können wir gehen, was können wir umsetzen, was können wir sabotieren. Denn das ist natürlich Bestandteil des Spiels, dass man Sachen zusagt und dann gehen sie nicht. Tja, was soll man machen? Dann müssen die europäischen Instanzen sich überlegen, was können sie denn da machen? Also das ist Bestandteil der Auseinandersetzung, das ist Bestandteil von Klassenkämpfen natürlich. Aber es gibt da keine so einfache Patentlösung. Und man kann sich der Komplexität, der Lage, in der man steckt, in dem Fall eine parlamentarische Partei, nicht entziehen. Es wäre auch falsch, wenn jetzt Intellektuelle hingehen würden und sagen, also ihr, die Syriza kritisiert, ihr habt ja keine Ahnung. So ist es ja nicht. Man muss ihnen sagen, ja, also die machen schon im Prinzip was Richtiges. Aber ihr habt natürlich recht, das zu kritisieren, weil es ist was Schlechtes. Es ist was Aufgezwungenes und so weiter. Also hier plädiere ich für eine sozusagen andere Art von Differenziertheit, nicht für Apologetik. Also jedenfalls zu Anfang hat Ministerpräsident Tsipras das auch immer richtig gemacht. Ich weiß nicht, ob er es jetzt noch macht, ich kenne nicht alle Details. Er hat immer gesagt, das ist Mist, was wir jetzt hier machen. Aber wir haben keine Alternative, es ist uns aufgezwungen. Das, denke ich, ist korrekt. Beides ist korrekt. Dass man es macht und dass man laut sagt, das ist Mist. Also das klingt ein bisschen nach Plädoyer für Schizophrenie, aber es ist eine Art, mit wirklichen Widersprüchen politisch umzugehen. Gut. Soweit. Also, und Befreiung kann eben nur aus dem politischen Umgang mit wirklichen Widersprüchen erwachsen. Befreiung, und das ist das Komplizierte, ergibt sich nicht einfach von selber. Und das hat einen Hintergrund.
Könnten Sie noch was zu dem Gumprowicz sagen? Das ist ja fast prophetisch.
Ja, ich gehe nochmal zurück. Oh, ach so, Moment, wo haben wir das denn? Ja, mein Problem mit dem Gumprowicz ist nicht so sehr, dass er Konflikte voraussagt, sondern mein Problem ist, wie er das erklärt. Er lehnt ab die Erklärung, dass das eben daran läge, was ja auch heute noch unterschwellig in den Diskursen zu finden ist, und das ist fortschrittlich bei ihm, wir hätten es mit Barbaren zu tun. Also die syrischen Barbaren oder die afrikanischen Barbaren oder die türkischen Barbaren, wenn man sozusagen an unserem herrschenden Diskurs leicht kratzt, dann ist unterschwellig die Botschaft schon da. Hier sind Barbarenhorden vor den Schranken des Abendlandes. Bei Pegida ist das ganz explizit. Ja, das weist er zurück. Their instincts lie latent in the populace of European states. Populace ist sozusagen ein herabwürdigender Ausdruck für Volk. Die Volksmassen. Der Pöbel. Und das ist genau die These. Und das ist die These, gegen die ich mich vorhin gewendet habe. Dass das etwas ist, was sich nicht aus der Geschichte und den Strukturen und dem gesellschaftlichen Prozess ergibt, sondern biologisch als Instinkt der Massen bestimmt werden kann. Als etwas, was vorgegeben in der Biologie der Menschheit oder in der Anthropologie ist. Und das heißt natürlich mit anderen Worten, die Massen müssen von einem mehr oder minder starken Staat beherrscht und in Schach gehalten werden, damit ihre barbarischen Instinkte, nicht, das sind nicht die Instinkte der Barbaren, sondern sind die barbarischen Instinkte der Massen im eigenen Land, nicht ausbrechen. Und demgegenüber würde ich eben betonen, es gibt in der Tat barbarische Massen. Das hat man in Deutschland nach 1933 spätestens umfänglich studieren können. Und im Krieg haben die dann auch wirklich großen praktischen Auslauf gehabt. Die barbarische Kriegführung der deutschen Wehrmacht, nicht nur in Griechenland, sondern auch im Osten, hat eben massenhaft Träger gefunden. Das würde ich überhaupt nicht runterspielen wollen. Aber ich würde betonen, dass das eben keine Sache der Anthropologie oder der Biologie ist, sondern das heißt ja, Menschen sind so und das kann man nicht ändern. Und das halte ich nun in der Tat für eine These, gegen die ich angehe. Menschen können so werden. Das ist richtig. Und wenn man so will, ist das auch eine anthropologische These. Aber es folgt nicht daraus, dass Menschen unter allen Umständen so werden müssen. Und ich denke, da gibt es dann auch historische Gegenbeispiele. Ich meine, um gleich wieder auf das Beispiel, das ich gerade am Wickel hatte, zurückzukommen. Es gibt ja viele Länder in Europa, in denen die gegenwärtige große Krise dazu geführt hat, dass sogenannte rechtspopulistische, mehr oder minder faschistoide Kräfte richtig bedeutend geworden sind oder sogar an die Regierung gekommen sind. In Griechenland gibt es zwar die goldene Morgenröte, es gibt faschistische Kräfte, aber es ist bisher nicht absehbar, dass die eine Mehrheitschance haben. Man weiß nie, was passiert, wenn alles zusammenbricht oder, klar. Ich will jetzt hier keine absoluten Prophezeiungen formulieren. Aber weil es ein linkes Angebot zur Kritik dieser Lage gegeben hat, das glaubwürdig war und auch immer noch trotz großen Drucks durchgehalten wird, hat diese rechtspopulistische, faschistoide Gruppe bisher keine Mehrheitschance. Und das in Frankreich, in den Niederlanden oder auch in Großbritannien solche Kräfte so stark sind, sagt etwas über den Zustand der dortigen Linken. Denen ist es nicht gelungen, ein plausibles Angebot zu machen, das sowohl die Krisenerfahrung ernst nimmt, als auch mit machbaren ersten Schritten operiert. Denn einfach nur zu sagen, wir nehmen die Krisenerfahrung ernst und bieten nichts an, das löst die politische Aufgabe nicht. Und man könnte jetzt sagen, wird das natürlich ganz abenteuerlich, in Deutschland haben wir ja eigentlich seit den 50er Jahren oder seit den 40er Jahren ein beträchtliches Potenzial in dieser Richtung. Bisher ist es aber tatsächlich unserem Zentrum, unserer Mitte gelungen, dieses Potenzial zu begrenzen. Die AfD ist zwar bedrohlich und interessanterweise besonders dort bedrohlich, wo es diese Tradition der politischen rechten Mitte so nicht so stark gibt, also in den östlichen Bundesländern. Aber bisher hat diese Mobilisierung durch die gesellschaftliche Mitte einigermaßen gehalten. Und jetzt könnte man natürlich sagen, das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Als Linker hat man mit denen doch gar nichts zu tun. Das sind keine Kräfte der Befreiung. Völlig richtig. Aber es sind trotzdem Gegenkräfte, gegen die Art von zusätzlicher Herrschaftsverschärfung, die diese Kräfte der mehr oder minder faschistoiden Rechten repräsentieren. Das heißt, und das ist sozusagen das, meine Lehre aus den Erfahrungen der 1930er Jahre, eine Volksfront zu machen, ohne die Mitte ernsthaft einbinden zu wollen. Ich meine, damals hatte man ja schon Probleme damit, die Sozialdemokraten ernsthaft einzubinden. Das geht nicht. Wenn man also ernsthaft in einer Situation ist, wo man tatsächlich vor dem Aufstieg faschistischer Kräfte zur Macht steht, dann muss man das Bündnis mit der Mitte suchen. Schwierig. Und natürlich heißt das gleichzeitig, dass man nicht dann besondere Fortschritte in der Befreiung durchsetzen kann. Aber es ist eben eine defensive Situation. Und in der Politik ist es von zentraler Bedeutung, zwischen defensiven und offensiven Situationen unterscheiden zu können. Daraus ergeben sich nicht nur taktische Unterschiede, sondern strategische Unterschiede. Ja, das gewissermaßen noch als Nacharbeit zu der Frage des Gumplowitsch und des Ward, die sehr interessante Autoren sind, die also sozusagen die Konflikthaftigkeit der amerikanischen oder der zentraleuropäischen Gesellschaften sehr detailliert und anschaulich beschrieben haben, die aber diese Konflikthaftigkeit anthropologisiert haben und damit jeden möglichen Zusammenhang zwischen Befreiung und Klassenkampf abgeschnitten haben. Sie wollten was dazu sagen.
Ich wollte noch mal einhaken, und zwar bei dem ersten Zitat aus dem Grundriss der Soziologie, finde ich, könnte man ja eigentlich noch mal ein bisschen tiefer sozusagen, also nicht nur zu sagen, okay, da wird jetzt irgendwie eine Anthropologie oder so eine anthropologische Unterstellung gemacht, sondern man müsste ja auch noch mal darüber nachdenken, dass ja die der Widerspruch da ganz falsch, also meiner Meinung nach ganz falsch angesetzt wird. Also eine Zivilisation gegen barbarisch ist ja vor dem Hintergrund des deutschen Faschismus ist ja eher so, dass auf Grundlage einer bestimmten technischen Rationalisierung und also totalen, ich sage jetzt, technischen Herrschaft überhaupt erst bestimmte Formen von Barbarismus, ich wäre damit vorsichtig, weil kolonialgeschichtlich und so sehr schwierig, aber so eine gewisse Form von Barbarismus überhaupt erst möglich überhaupt.
Ja, völlig klar. Also, das ist natürlich
sehr viel verstrickter und ich würde mal sagen dialektischeres Verhältnis als sozusagen, also nicht nur in Frage zu stellen, ob das wirklich menschlich so angelegt ist, sondern überhaupt, das gesellschaftlich überhaupt so stimmt, dieses Verhältnis.
Ganz sicherlich nicht. Also hier haben wir es mit einem ideologischen Begriff der Barbaren zu tun, der eben nicht nur das in die gesellschaftliche Natur, in die menschliche Natur hinein projiziert, sondern der in der Tat, und das geht dann auf das Römische Reich zurück, da gab es den Unterschied zwischen dem Römischen Reich und den Barbaren als ideologisches Vehikel. Also das war selber schon eine Ideologisierung, denn Barbaren in irgendeinem signifikanten Sinne waren viele von denen überhaupt nicht, sondern es waren entwickelte Kulturen, die eben nur nicht bereit waren, sich den Römern zu unterwerfen. Das war das Barbarische an ihnen. Also von da aus, wobei, ich meine, da kommen wir dann gleich dazu, den Begriff des Barbarischen, der kommt ja aus dem Griechischen. Das sind einfach Leute, die kein Griechisch sprechen, die also unverständlich reden. Also von da aus ist das ganz klar ein sozusagen ideologischer, ethnozentrischer und kämpferischer Begriff. Also da müsste man dann in der Tat spezifischere Begriffe an die Stelle setzen. Aber mir ging es hier nur darum, diese ideologische Konfrontation als solche zurückzuweisen. So, jetzt kriegen wir hier eine richtige Debatte.
Ich würde nur kurz noch anmerken, dass Barbarei auch, glaube ich, in deiner Aussage nicht so zu verstehen war, als dass sie irgendwie im Gegensatz zur höheren Entwicklung stehen müsste. Also gerade wenn man irgendwie an Adorno und die Dialektik der Aufklärung denkt, ist es ja auch so, dass gerade irgendwie der aufklärerische Fortschritt schon immer auch irgendwie darauf angelegt war, dass eine zivilisatorische Art von Barbarei entstehen kann.
Ja. Ja.
Ja, ich wollte mal zurückgehen zu der Frage der sozialdemokratischen Parteien und der auch dem, was du davor gesagt hast, dieser perversen Praxis, die Opponenten in einer Partei zu den Protagonisten der Durchführung der Beschlüsse zu machen, gegen die sie opponiert haben. Also das scheint es mir, also es ist ein bisschen eine Ähnlichkeit zu geben zu der Position der griechischen Regierung, die man vielleicht nicht vernachlässigen kann. Das scheint so ein bisschen zu verschwimmen und es scheint so eine Ähnlichkeit zu geben in Bezug auf den europäischen Kontext hier und dort auf dem Kontext der Partei. Und zum anderen, weil du hast dieses Theaterstück erwähnt, das ich selber nicht gesehen habe, aber von dem, was du beschrieben hast, könnte man da ja sagen, dass dort also die Leute eben direkt sich selbst ermächtigen sozusagen und an den Bedingungen ihrer eigenen Existenz arbeiten kollektiv. Was natürlich das qualitativ und anderes ist als in einem parlamentarischen Prozess von Delegation und sozusagen der Trennung von eigenen also Handlungsfähigkeit, die systematisch ist meiner Ansicht nach in parlamentarischen Delegationsprozessen festzusitzen und Sachen über sich ergehen zu lassen, denen man eigentlich nicht zustimmt. Und ich glaube, dass man diesen Faktor der qualitativen Differenz der Organisationsform irgendwie mitdenken muss, dass man nicht einfach, ich will auch für ein komplexes Denken der politischen Situation, weil dass man nicht einfach sagen kann, dass das ist die Situation, sondern die ist eben komplexer, da ist eben auch, sind auch diese Selbstorganisationsprozesse sind Teil der Lage und es ist nicht nur die Lage, dass man sicher ist, dominant und da muss man sich irgendwie drin verhalten. Und da würde dann die Frage an, da würde dann eine Frage anknüpfen, die eine strukturelle Ähnlichkeit gibt zu den gerade genannten Kräften der Mitte, die sich gegen die AfD wehren, als ein Symptom dessen, was eigentlich diese Kräfte selber hervortreiben, aus meiner Ansicht nach. Und deshalb eben diese Extremisten aufs Korn nehmen, weil sie gar nicht auf die Idee kommen, die Verhältnisse, die das produzieren, von denen sie selber Part und Parcel sind, radikal zu kritisieren. Und insofern das sozusagen das Problem verschleppen, weil sie es nicht aufdecken, sondern nur die Symptome kritisieren. Und da gibt es, glaube ich, eine strukturelle Ähnlichkeit zur Rolle der sozialdemokratischen Parteien in Krisensituationen, nämlich die Verwertung des Werts durchzusetzen gegen Widerstände, was eine konservative Partei vielleicht gar nicht gelänge, ja? Also weil die Einbindungskraft der sozialdemokratischen Partei viel größer ist und das ist, glaube ich, eine konjunkturelle, also sozusagen die historische Aufgabe der sozialdemokratischen Parteien wäre sozusagen, die Wertverwertung zu sichern in Krisensituationen. Also ganz klar gesprochen. Ja.
Das ist alles richtig. Dennoch, denke ich, ist die andere Lektion, um die es mir jetzt ging, richtig, zu sagen, in Situationen, wo tatsächlich eine faschistische Regierung zu verhindern ist, wo man also wirklich dahin gekommen ist, ist sozusagen der Hauptwiderspruch, den man angehen muss, dass genau dieses. Und dafür braucht man die Mitte. Und dafür braucht man auch die Konservativen. Man braucht nicht nur die Sozialdemokraten. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der ist kompliziert zu denken.
Instrumentalisiert das Selbstmissverständnis der Mitte in gewisser Weise.
Ja. Ja, doch. Es ist aber dort, wo es gelungen ist, die abzuwehren, also solche, England etwa, ist das genau so gelungen.
Auch die Situation 30er Jahre, das ist schon präsent einigermaßen, aber das ist vielleicht eine maoistische Strategie. Aber, also jetzt zum Beispiel habe ich was in den USA sozusagen, dass man von links Trump wählt, um sozusagen nicht langsam in den Abgrund geschleift zu werden durch die kleine Lüge, sondern um eine soziale Revolution zu provozieren.
Ja, aber das scheint mir genau der Kategorienfehler zu sein, den ich kritisiere.
Ja.
Also in den USA ist es ja zwischen Sanders und Clinton eigentlich solch eine Situation. Ich meine, ich will jetzt Sanders nicht übermäßig nach links stilisieren, aber er hat solche Elemente. Und trotzdem ist es jetzt richtig, dass er und seine Anhänger sich hinter Clinton versammeln, um eben tatsächlich den mindestens für faschistoide Kräfte offenen Trump zu verhindern.
Ja. Was ich noch ganz kurz und das was ich sagen will, ist, dass man erstmal die Frage öffnen müsste, wenn nicht als von vornherein als beantwortet schon annehmen, welche Option eigentlich mehr Handlungsspielräume aufschließt. Ja? Wenn man sozusagen jetzt die Katastrophe in der Trump-Präsidentschaft heraufführt, ob man dann nicht auch gerade irgendwie die Mitte mobilisiert, also viel mehr als sie es erträumt hätten. Irgendwie unter, ja, also das ist, glaube ich, noch nicht eine Frage, die von vornherein beantwortet ist, was da mehr Handlungsspielräume hat.
Also da denke ich, würde ich mich auf den Boden der historischen Erfahrung stellen. Und ich erinnere dich an den Slogan der KPD, nach den Nazis wir. Das war dann zwar 1945 in der SPZ der Fall, aber so hatten sie sich das nicht gedacht. Und da, ich warne nur vor dieser Illusion. Was sicherlich auch richtig ist, Freiheit der Kritik muss sein. Also es kann nicht sein, dass man jetzt sagt, und wir loben das alles, was die Mitte an Falschem politisch macht. Ja, aber man muss schon sagen, jetzt, das muss man auch klar kommunizieren, jetzt unterstützen wir die Mitte, auch wenn wir ganz viele Sachen, die die Mitte macht, für falsch halten. Ja, also solche Art von Entscheidungen, ich meine, das ist wirklich auch jetzt, sagen wir, für die politische Philosophie von zentraler Bedeutung, dass man diese Art von Komplexitäten zu analysieren lernt. Und wie gesagt, der Slogan nach den Nazis wir, das wären die linken Trump-Wähler, der hat sich, finde ich, sehr nachdrücklich historisch blamiert.
Es gibt keine zwei gleichen historischen Situationen.
Das ist schon richtig. Also trotzdem sollte man allzu offensichtliche Fehler versuchen, nicht zu wiederholen. Na, also es, natürlich wiederholt sich die Geschichte, nicht? Insofern ist es richtig, man muss die Analyse immer wieder neu machen. Aber so ein paar Dinge sollte man schon versuchen, aus vergangenen historischen Prozessen zu lernen. So, damit habe ich jetzt die zweite Problematik zu Klassenkampf am Wickel, nämlich Klassenkampf als Befreiungskampf. Na, wenn man Klassenkampf nicht so reduktionistisch und kampfistisch versteht, sondern als Kampf für die Befreiung aus Klassenherrschaft, dann stellt sich ja die Frage, ist das ein Kampf oder anderen? Die Option, dass es der Einzelkampf ist, die kann man, glaube ich, als erledigt betrachten. Ist es der entscheidende Kampf, ne, Hauptwiderspruch, Nebenwiderspruch, wie ist das zu denken? Und ich meine, man muss da mindestens ins Auge fassen, Klassenkampf, Geschlechterkampf und antikoloniale und antirassistische Befreiungskämpfe. Und ich glaube, in der gegenwärtigen Situation muss ich Ihnen das nicht bebildern, dass alles in unserer Gesellschaft eine reale Rolle spielt. Susanne Letto hat letztes Mal den Charme des Begriffs Emanzipation gelobt. Da will ich doch noch ein paar kritische Anmerkungen zu machen. Emanzipation ist die Befreiung aus der Situation des Manicipium, also der bürgerlich-rechtlichen Versklavung, wie sie das römische Recht vorsah. Und das ist natürlich zu eng, denn die Situation der modernen Herrschaftsverhältnisse sind nicht so strukturiert wie die römische Sklaverei. Das wäre wirklich eine falsche Einengung. Und die Frage ist auch wirklich, ob dieser Kampf im Grunde gegen personale Unterwerfung, ob der im Kampf gegen moderne Herrschaftsverhältnisse besonders leitend, anleitend und zielführend ist. Und ich denke, so sehr man gewissermaßen den Begriff Emanzipation als eine Art von Stand-in für einen allgemeinen Befreiungsbegriff, da komme ich noch drauf, benutzen kann, man sollte nicht denken, dass man damit das Problem gelöst hat. Jürgen Link hat sozusagen neben die Strukturbegriffe, die ich hier zitiert habe, den Begriff des Normalismus gesetzt. Also den Begriff, dass wir als Subjekte uns unter dem Zwang sehen, uns als normale Subjekte zu konstituieren. Man könnte das in Bezug setzen auf Freuds Entdeckung des Unbewussten und auf die Zwänge des Über-Ichs, denen wir uns zu unterwerfen haben mit seinen allgemeinen Imperativen und Regeln. Das, denke ich, ist in der Tat ein Element jedes Befreiungskampfes. Aber es scheint mir nicht möglich zu sein, zu sagen, und das ist es. So wenig wie gewissermaßen die Befreiung, der Befreiungskampf darin bestehen kann, dass jede und jeder eine Psychoanalyse macht und sich dann hinterher als befreites Subjekt konstituiert. Weil wir haben es eben mit dem schwierigen, aber doch durchzuhaltenden Begriff realer Herrschaftsverhältnisse zu tun. Realer, und um das noch zuzuspitzen, objektive Herrschaftsverhältnisse, die nicht bloß sozusagen in den Strukturen unserer Subjektivität beruhen, sondern auch in Praktiken, Apparaten, entsprechendem Personal, Rechtsstrukturen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist das Problem, wenn wir den Begriff des Normalismus gewissermaßen als Ersatz für die konkrete Analyse der unterschiedlichen Herrschaftsstrukturen heranziehen, dann würden wir diese unterschiedlichen Herrschaftsstrukturen, unter denen wir leben, gewissermaßen vom Radar verlieren und nicht mehr auf sie uns beziehen. Ich denke, es ist ganz klar, dass die These, es gibt aber einen Hauptwiderspruch, und um den müssen wir uns kümmern, sich historisch als falsch erwiesen hat. Also so, das war ja dann immer der Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital, dass in allen Bedingungen der Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital sozusagen ins Zentrum zu rücken ist. Das haben sowohl sozialdemokratische als auch kommunistische Parteien in unterschiedlichen Ländern demonstriert, wie man sich damit ins Abseits manövrieren kann. In Lateinamerika die kommunistischen Parteien und durchaus, denke ich, auch in den entwickelten westlichen Ländern, wo kommunistische Parteien sowohl gegenüber den kolonialen Widersprüchen, die französische Partei, kommunistische Partei gegenüber dem Algerienkrieg oder vor dem Vietnamkrieg hoch ambivalent und fast schon korrupt, aber auch gegenüber den Befreiungskämpfen der Frauen oder der Schwulen. Foucaults Ignoranz, sage ich auch mal, gegenüber Klassenkampf beruht eben auch darauf, dass die Art von Klassenkampf, wie sie dann betrieben wurde, mit Repressivität gegenüber anderen Herrschaftsstrukturen und in anderen Herrschaftsstrukturen einhergegangen ist. Also von da aus ist, glaube ich, die Hauptwiderspruchsthese kein Ausweg. Und die Vorstellung, altes Herr hat damit gespielt, dass es so etwas wie einen Hauptwiderspruch und einen Grundwiderspruch gibt mit Mao und jeweils einer dieser Widersprüche sozusagen im Zentrum steht und man sich um ihn kümmern müsse, ich glaube, das lässt sich auch nicht wirklich nachvollziehen oder begründen. Das heißt, wir haben es mit irreduziblen, mehreren Herrschaftsverhältnissen zu tun und daraus entstehen in Widersprüchen und Kämpfen und können nicht sagen, jeder, jede muss sich auf den Hauptwiderspruch oder auf den Grundwiderspruch beziehen. Ich meine, da fällt mir dann nur ein, ich habe das jetzt hier nicht reingeschrieben, die Devise der Oral History Bewegung, grabe, wo du stehst. Jeder muss sich um den Widerspruch kümmern, mit dem er in seinem Leben unmittelbar zu tun hat. Allerdings mit der Öffnung zu wissen, dass es auch andere gibt. zu wissen, dass es auch andere Kämpfe gibt und zu wissen, dass man die unterschiedlichen Kämpfe auch gelegentlich miteinander kombinieren kann. Und tatsächlich, und da stellt sich dann die Frage, also insofern würde ich auch die Frage des Parlamentarismus nicht so einfach beiseite schieben, wie man das dann auch in den bestehenden Strukturen der politischen Kämpfe zum Ausdruck bringen kann. Ich will jetzt nicht sagen, man muss dann nur eine Partei haben, die man dann wählen kann und dann ist alles geritzt. So ist das nicht. Die Geschichte der Grünen, aber auch die Geschichte der Linken weist hier viele Beispiele auf, wie kompliziert das ist. Aber es ist ein inzwischen auch in der parteipolitischen Praxis angekommenes Element, das eben unterschiedliche derartige Widersprüche und Befreiungskämpfe tatsächlich angesprochen werden können. Es gibt nun die Tendenz, und die ist in den neuen sozialen Bewegungen, wenn man die jetzt noch so nennen darf, lange Zeit dominant gewesen, zum Separatismus. Also gerade wo du stehst, wird dann so interpretiert, jeder macht seins und irgendwie ergibt sich was daraus. Das ist natürlich nicht der Fall, denn wir haben es auf der anderen Seite mit dem Staat zu tun. Und der Staat ist zwar nicht das Über-Ich, auch wenn er mit ihm zusammenhängen mag, aber er ist so etwas wie ein verallgemeinerter Herrschaftsapparat. Der Staat kümmert sich darum, alle Herrschaftsverhältnisse, die es in der Gesellschaft gibt, als solche zu stützen, zu sanktionieren und Übertretungen unter Umständen zu bestrafen. Also es ist gewissermaßen ein sekundäres Herrschaftsverhältnis, so würde ich das beschreiben. Und in dieser Situation bedeutet der Separatismus auf jeden Fall die Frage der Staatsmacht und der Herrschaftlichkeit des Staates zu ignorieren. Also bedeutet die Solidarität, dort wo sie möglich ist, mit den anderen zu ignorieren. Das ist schon gravierend genug, aber die Staatsfrage einfach zu ignorieren und zu sagen, das war jetzt sozusagen wieder im Beispiel der Orientierung, die ich da bei der Coolen Wampe gesehen habe. Wenn ich jetzt sage, jetzt geht es um die Selbsthilfeprojekte, das ist es und alles andere ist Mumpitz, dann wird eben genau diese Staatsfrage ignoriert. Und auch wenn man die Staatsfrage gegenwärtig nicht revolutionär stellen kann in Griechenland, weil die Staatsfrage stellt sich inzwischen nationalstaatlich und europäisch, ist es doch eine reale Frage, diese sekundäre Reproduktions- und Garantiestruktur von Herrschaftsstrukturen als solche politisch thematisieren zu können. Ja?
Ich würde einwenden, also ich meine, Separatismus, es gibt ja in verschiedenen Formen und in verschiedenen Kontexten mit verschiedenen Subjekten. Also es wird jetzt, glaube ich, keinen Sinn machen, den Separatismus der Black Panther irgendwie mit Frauen, Lesben, Gruppen in Deutschland oder so jetzt gleichzusetzen. Aber ich glaube, dass es ein bisschen verkürzt wäre, sozusagen, weil dieser sekundäre Herrschaft durch den Staat sozusagen nicht Thema von Separatismus sein kann, irgendwie strukturell, also weil es einfach nicht sozusagen aufgehen kann, die Form von staatlicher Herrschaft und die Kämpfe von separatistischen Gruppen, da jetzt überhaupt nicht würde ignoriert werden. Zum Beispiel in den USA war es ja so, dass gerade durch also gegenüber staatlicher Herrschaft, die einfach die Herrschaft von Weißen über Schwarze strukturell war, dass daraus eben der Separatismus sozusagen sich begründet hat. Also dass gesagt wurde, das hier ist ein Staat, der Weiße in eine Herrscherposition bringt und staatliche Herrschaft ist eine weiße Herrschaft und deswegen können wir nicht sozusagen mit Weißen zusammenarbeiten, weil wir auch nicht mit dem Staat zusammenarbeiten können. Und deswegen würde ich sozusagen also nochmal darauf hinweisen, dass sozusagen diese staatliche Herrschaft schon Grundlage von separatistischen Kämpfen sein kann, aber dass sich natürlich immer anders dann situativ darstellt.
Da würde ich nicht widersprechen. Ich glaube aber, es ist wichtig, sich klarzumachen, dass es sozusagen Separatismus und Separatismus gibt. wenn man sich jetzt darauf konzentriert hätte, und das ist etwa in der Frauenbewegung gelegentlich zu beobachten, alle Fragen der Staatsmacht und der staatlichen Rechtsetzung zu ignorieren und zu sagen, wir kümmern uns um die Kämpfe in unserem Feld, dann wäre es problematisch gewesen. Na, also dass natürlich die Black Panther-Bewegung die Frage der Staatsmacht offensiv angesprochen haben, liegt völlig auf der Hand. Na, also mir geht es eher darum, Separatismus als Rückzug in das eigene Feld, und dann kümmert man sich nicht mehr ums Allgemeine und damit um die Staatsmacht. Da ist dann ein Problem. Aber und bei den Black Panthers würde ich dann doch sagen, völlig richtig, also in ihren Organisationen hatten Weiße, die dann sie betüttelten, nichts zu suchen, klar. Aber sozusagen bezogen auf die Staatsmacht der USA zu sagen, nur wir als sozusagen militante Schwarze können die Staatsmacht in die Schranken weisen oder herausfordern, das hat eben dann auch zu strategischen Einseitigkeiten geführt und letzten Endes in die Sackgasse und in die Niederlage. Also da, so weit würde ich mich da schon aus dem Fenster hängen, dass die Black Panther-Bewegung politisch gescheitert ist, weil sie eben die Frage des Bündnisses zwischen den verschiedenen Kämpfen nicht stellen konnte. Und diese Frage muss man stellen, ohne jetzt, also Separatismus heißt ja nicht, die Eigenständigkeit aufzugeben, sondern heißt, neben der Eigenständigkeit auch die Frage des Bündnisses zu stellen. Und dieser Frage kann man in einem staatlich verfassten Gemeinwesen nicht ausweichen. Wobei sozusagen mein theoretisches Argument in der Situation ist, dass in allen realen Prozessen wir eben auch nicht mit den Widersprüchen jeweils in Reinkultur zu tun haben. Wir haben es eben nicht nur mit Rassenverhältnissen zu tun, wir haben es auch mit Geschlechterverhältnissen zu tun, wir haben es mit Verhältnissen von Lohnarbeit und Kapital zu tun und wir haben es darüber hinaus mit sozusagen solchen Problemen wie der autoritären Persönlichkeit, also Subjektstrukturen zu tun, die selber herrschaftlich deformiert sind. Und ich will nur das sagen, eine Strategie, die diese Verschränkung nicht in der Lage ist oder nicht willens ist zu bearbeiten, hat von da aus eine Schwäche. Daraus folgt nicht, dass sie in eine Niederlage führt. Also das wäre jetzt ein politischer Apriorismus, den man so nicht machen sollte. Aber es ist schon als Schwäche zu kennzeichnen und man muss sich theoretisch überlegen, wie kann man diese Schwäche überwinden. Jetzt haben wir in der Formel das Wort Theorie. Ja, Philosophie ist Klassenkampf in der Theorie. Dieses Wort Theorie ist zu finden, ich muss mal gerade was versuchen. Gut, also das kriege ich jetzt nicht geregelt. Dieses Wort Theorie ist zu finden in der Politik, in der Wissenschaft, in der Kunst und auch in der Philosophie. Erste Feststellung, Aristoteles, auch die Theorie ist eine Praxis. Es gibt Theorie als ursprüngliche Bedeutung, Schauen des Heiligen, dann später des Wahren und damit Theorie als per se affirmativ. Also eine kritische Theorie könnte es dann gar nicht geben. Aber es gibt auch schon früh Theorie und Theoretisieren als Durchschauen und damit in der Tat den Gedanken eines kritischen Herangehens. Und wir haben in den Wissenschaften mit der spontanen Philosophie zu tun. Das heißt, wo Wissenschaftler ein ungelöstes Problem haben, stellen sich dann meistens aus vergangenen Philosophien, die sie irgendwie kennen oder aufgreifen, spontane Ersatzlösungen ein. Aber wichtig ist, diese spontanen Ersatzlösungen lösen das wissenschaftliche Problem nicht, sondern ordnen es in die herrschende Ideologie ein. Wir haben auch in politischen Debatten Theoriebildung, die sowohl in Richtung von Einsicht und Befreiung gehen kann, als auch in Richtung der Artikulation des Ungedachten, der Artikulation von Illusionen oder von Vorurteilen. Im wissenschaftlichen Diskurs wird das dadurch bearbeitet, dass dann die Forschung dazu führt, Theorien zu stärken, zu schwächen oder gelegentlich auch zu widerlegen. In der politischen Deliberation ist das komplizierter. Aber auch hier gibt es Kriterien, nach denen solche Theorien sich durchsetzen. Und das ist letztlich ihre Überzeugungskraft. Wobei ich bewusst das so vage formuliere, weil es gibt hier keine harten Kriterien, an denen man ablesen kann, was Überzeugung generiert. Und jetzt demgegenüber sowohl der politischen als auch der wissenschaftlichen Deliberation haben wir den spezifischen Fall der philosophischen Thesen nochmal. Da kann ich nur erstmal ganz abstrakt sagen, dass philosophische Thesenaufstellung selber als spezifische Form von Deliberation zu begreifen ist. Also ich glaube, ich muss jetzt die Vorlesung abbrechen, weil ich habe offenbar ein Hörproblem. Also tut mir leid. Naja, ist ja auch sozusagen fast zu Ende. Da will ich das trotzdem. Und mir ist noch wichtig zu sagen, dass die Differenz philosophischer Thesen zu theologischen Thesen grundsätzlich daran liegt, dass der Stand der wissenschaftlichen Forschung und Debatte in den empirischen Wissenschaften, einschließlich der Wissenschaften von Geschichte und Gesellschaft, dort die Grundlage für philosophische Deliberation bilden, wenn sie für theologische Deliberation eben letzten Endes die jeweiligen heiligen Texte als Grundlage haben. Und das ist eine ganz andere. Hier muss ich jetzt leider abbrechen, weil ich offenbar ein Problem habe. Danke.